Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, wir machen weiter mit unserer Reihe, was Jesus der Kirche zu sagen hat. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt mit mir auf. Offenbarung 2 ist unser Text, ab Vers 12 bis Vers 17. Nach den Gemeinden Ephesus und Smyrna kommt das nächste Sendschreiben, was Jesus den Gemeinden schickt. Ich zeige euch noch einmal die Karte. Diese Sendschreiben, diese sogenannten Sendschreiben, wurden ja verfasst von Johannes, Apostel Johannes, der auf der Insel Patmos sitzt. Er ist beauftragt von Jesus, Briefe zu senden an 7 Gemeinden. Und die sind hier in Rot aufgeschrieben. Und die erste Gemeinde war die Ephesus-Gemeinde, wo der Briefträger den Brief hingebracht hat. Dann ging es weiter nach Smyrna und dann geht es weiter nach Pergamon. Und so geht das dann weiter, so eine Art Rundgang. Und in dieser Runde, wie auch damals in der Antike jemand die Briefe verteilt hätte, in dieser Reihenfolge sind auch die Briefe verfasst in unseren Bibeln. Und der dritte Ort ist Pergamon. Und wir lesen mal gemeinsam die Verse 12 bis 17. Wir werden heute diesen Text von oben nach unten mehr oder weniger durcharbeiten. Und wir beginnen mit dem Eingangsvers. Bei jedem Brief, den Jesus den Gemeinden schreibt, beginnt er nicht mit dem Problem oder mit dem Lob der Gemeinde, sondern er beginnt immer mit sich selbst, immer mit einer Selbstbeschreibung. Die Selbstvorstellung, die er in jedem Brief wählt, ist immer sehr spezifisch. Im ersten Kapitel der Offenbarung sehen wir, dass Johannes Jesus sieht in dieser wundersamen Erscheinung und er beschreibt ihn als eine sehr, ich sag mal, merkwürdige Figur. Merkwürdig insofern, dass er nicht einfach eine Jeans trägt oder ein Gewand und das war's, sondern es ist eine Herrlichkeit, die sich nicht in Worte fassen lässt und auch schwer vorzustellen. Wenn man es zeichnen würde, würde es wahrscheinlich seltsam aussehen. Und hier lesen wir in dem Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe dies, sagt der, der das zweischneidig scharfe Schwert hat. Dieses Merkmal ist für Jesus wichtig, wenn er auf Pergamon schaut. Dieses Merkmal soll für sie wichtig werden, wenn sie über ihre Situation nachdenken. In einer vergangenen Einheit vor der längeren Pause hatte ich es mal gesagt, dass nicht alle Facetten Gottes immer gleich wichtig für uns sind. Das gilt auch für unser Leben. Es gibt Dinge, die uns wichtig werden im Glaubensleben, die waren uns vor 2 Jahren nicht wichtig. Und es gibt Dinge, die in 2 Jahren für uns wichtig werden, die aber jetzt noch nicht so ein Gewicht haben, weil unsere Lebenssituation eine andere ist und Gott auch stückweise sich selber offenlegt und offenbart. Ja, unser erkennendes Stückwerk und es wächst auch und Gott hält sozusagen Schritt mit uns und überfordert uns auch nicht und gibt jeder Gemeinde eine Facette, die jetzt gerade in diesem Augenblick wichtig ist, was sie erkennen sollen vom Wesen Gottes. Und die Pergamon-Gemeinde soll vor allem jetzt erkennen, sie haben es mit dem Jesus zu tun, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Was verbindet ihr mit allein dieser Phrase, wenn Jesus über sich selber sagt, dass er das zweischneidig scharfe Schwert hat? Okay, also hier ist ein Bibelkenner. Du verlinkst das gleich, das Schwert mit dem Wort. Waffenrüstung Gottes. Jesus hat das Schwert im Mund. In der Waffenrüstung haben wir es in der Hand. Was denkst du, warum? Es ist nicht unser Wort, was wir sprechen. Es stammt von einer anderen Person. Es kommt aus seinem eigenen, ja, und nicht aus uns heraus. Wir haben es nicht als Leihgabe, wir geben es ja nicht wieder her, ja. Aber es wird uns verliehen. Genau, nicht geliehen, sondern verliehen. Es trennt Mark und Bein. Einen trennenden Charakter. Wenn ihr das hört, so das Schwert, Wort Gottes, ist das für euch, wo ihr etwas Positives assoziiert oder eher, ja, ich will nicht negativ sagen, aber eher mühevoll? Wenn ihr hört, wenn das Wort Gottes als Schwert beschrieben wird, ist das etwas, wo ihr denkt, so, ah ja, das finde ich richtig gut, schön oder schwierige Kiste. Beides. Okay, also ich habe Segnungen dadurch. Es deckt aber auch Dinge, unangenehme Dinge auf. Und was war das Letzte, was du gesagt hast? Genau, es dient mir auch zur Verteidigung. Ist auch, also auch ein positiver Effekt. Ja. Ist ein interessanter Punkt, mit einem Schwert kann man Leute auch mutwillig verletzen, genau. Kommt man vielleicht zuerst nicht so drauf als bibelgläubiger Christ, weil die Bibel ist ja immer gut so, ne? Aber jeder hat schon wahrscheinlich von uns erlebt, so wie Christen die Bibel zitieren, aber auf eine Weise, wo du denkst, so mein lieber Freund, das ist alles andere als hilfreich, was du gerade machst, obwohl es Gottes Wort ist. Wer macht das am aller krassesten? Gottes Wort zitieren und das auf eine sehr unheilvolle Weise? Satan. Ganz genau. Der zitiert auch Gottes Wort. Aber versucht damit andere kaputt zu machen und zu verletzen. Das ist interessant, ne? Der richtige Umgang damit. Spannender Punkt, Doris. Also wenn ich das lese, ja, Gottes Wort ist das Schwert, dann ist das für mich emotional oft eher erstmal was Positives. Also ich persönlich, so von meinem ganz subjektiven Empfinden, dass ich mich immer freue darüber, ja, so Verteidigung, Verheißung, das ist etwas, was Gutes bewirkt. Und Epheser 6, Vers 17 ist das, was du auch meintest mit der Waffenrüstung. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Da wird es so deutlich beschrieben. Und in Hebräer 11, Vers 34 ist das, was ihr auch zitiert habt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Interessant ist, dass hier im Hebräer 11, Vers 34 schon die Facette kommt, das Schwert ist ein Richter. Und in der Beschäftigung mit diesem Wort, vor allem in der Offenbarung, habe ich gemerkt, ja, so schön dieses Bild auch ist oder auch so plastisch, bildlich, Gottes Wort ist auch sein Schwert, habe ich gemerkt, wie ehrfurchtgebietend das eigentlich ist. Wenn Jesus hier sagt, das sagt der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Und was Jesus hier auch zum Ausdruck bringen möchte, ist das, was Hebräer sagt, er ist der Richter. Er ist der Richter. Durch sein Wort richtet er, und zwar in einer Geradheit und einer Gerechtigkeit, dass das eine Mühe machen kann. Wenn wir in der Offenbarung weiterlesen, ich werde diese ganzen Passagen jetzt hier nicht zeigen, aber ich werde die an der Folie werde ich das hier ergänzen. Schlagt mal Offenbarung 19 auf und wir lesen mal die Verse 11 bis 16. Dort kommt diese Wendung noch einmal vor und dann bekommen wir ein bisschen ein Feeling dafür, was Jesus der Gemeinde in Pergamon über sich selber auch offenbaren möchte. In Offenbarung 19, Vers 11 bis 16 sehen wir eine klassische Endzeitszene, wie Jesus beschrieben wird. Und Johannes sagt hier, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kälter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wenn wir jetzt weiterlesen, wird ab Vers 20 beschrieben, dass das Tier und der Prophet in den Feuersee geworfen werden und in Vers 21 und so endet das Kapitel und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Boah, das ist natürlich echt eine krasse Sprache, wie Jesus hier auch zu Gericht sitzt, nicht zu Gericht sitzt, sondern zu Gericht reitet und Gerechtigkeit schaffen wird. Und das tut er mit dem Schwert, mit dem zweischneidigen Schwert. Und das soll wehtun. Das soll richtig durchdringen. Also wenn wir es hier mit der Offenbarung Jesu zu tun haben, ist auch mal spannend, jetzt mal zu überlegen, wenn wir mal durch die deutsche Gemeindelandschaft schauen, Da hat ja so jede Gemeinde auch ihre, ich sag mal, Jahreszeiten, Phasen, Themen, die wichtig werden. Und ich frage mich, gibt es auch Gemeinden in unserem Land, wo Jesus diese Facette mal offenlegt? Oder haben wir immer so Happy-Clappy-Mottos in unseren Gemeinden, wo immer alles so, hey, gute Laune und alles ist super und alles ist spitze. Wenn ich mir die Sendschreiben anschaue, Jesus scheut sich nicht, diese Facette seiner selbst einer Gemeinde darzulegen und sagt, konzentriert euch darauf. Habt das im Blick, wer ich bin. Blendet das nicht aus. Es gehört zu mir. Das gehört zur Botschaft des Evangeliums dazu. Das gehört zur guten Nachricht. Wir haben es verlernt als westliche Christen, das als gute Nachricht zu erkennen. Aber es ist tatsächlich eine gute Nachricht für diejenigen, die Not leiden. Wir werden gleich in unserem Text sehen, dass diese Gemeinde auch Not gelitten hat. Dass sie erkennt, in Christus haben wir wirklich einen Aufpasser. Wir haben einen Hüter und wir haben einen gerechten Richter, der nicht an unserem Elend vorbeigeht, sondern ganz genau registriert, was hier passiert. Und ich bin mit meinem Schicksal ihm nicht egal. Er sieht genau hin. Und er wird nicht die Augen davor verschließen, vor dem, was hier gerade alles passiert, für Unrecht. Also das Schwert Jesu ist in der Offenbarung zuallererst eine gefährliche Warnung und auch eine Androhung dafür, dass Jesus sich nicht spotten lässt und kompromisslos seine Gerechtigkeit walten lassen will. Das ist das, was er damit zum Ausdruck bringen möchte. Ich will meine Gerechtigkeit walten lassen. Dafür ist das Wort Gottes gegeben, dass ich regiere und niemand anders neben mir. Wenn wir jetzt zurückgehen in Vers 13, dann heißt es dort wendet jetzt Jesus, er kommt jetzt von sich auf die Gemeinde. Jetzt wendet er sich der Gemeinde zu und auch ihrer Situation. Und das ist die erste Beschreibung, was er dort sieht. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. In den ersten zwei Einheiten, die sind jetzt schon länger her, ja, haben wir uns mit der Gemeinde Ephesus und Smyrna befasst. Habt ihr vielleicht noch leise in Erinnerung, wofür Ephesus bekannt war, also was das Hauptthema in Ephesus war und was das Hauptthema in Smyrna war? Wofür war Ephesus besonders bekannt? Sie haben Gottes Wort geliebt, sie haben die Wahrheit geliebt und haben die Werke der Nikolaiten gehasst, heißt es. Ja? Also sie sind vorbildlich in der Lehre. Das ist sozusagen das Prominente an Ephesus. Und in Smyrna, was war deren, ich sag mal, Hauptaspekt, was schwer für sie war? Sie waren in Verfolgung und wir sehen, dass diese zwei Themen, die einmal Ephesus und Smyrna beschäftigt hat, beides wird jetzt verbunden in der Gemeinde in Pergamon und die beschäftigt beides. Du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und dann sehen wir ein weiteres Thema, dass der Antipas ermordet worden ist. Ja, also einmal Jesu Name wird festgehalten. Glaube wird nicht verleugnet und die Ermordung des Antipas. Beide Themen, die vor waren, finden sich auf einmal in Pergamon wieder. Und Jesus würdigt hier die Gemeinde gerade wegen ihrer äußeren Umstände. Es wird ja hier auch diese interessante Formulierung verwendet. Du wohnst dort, wo der Thron des Satans ist und wo der Satan wohnt. Also das sind ihre äußeren Umstände und er lobt sie für ihr Verhalten in diesen Umständen. Diese Formulierung Thron des Satans oder wo der Satan wohnt, hat jemand eine Idee, worauf Jesus hindeuten möchte? Ich möchte mal ein Zitat vorlesen, damit wir eine Idee bekommen, warum Jesus so drastisch davon spricht, dass Satan dort wohnt. Dennis Johnson schreibt, Pergamon war einst die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Die Stadt besaß einen Tempel, der dem göttlichen Augustus und der Göttin Roman geweiht war. Ein weiterer Tempel war Asklepios geweiht, dem Schutzgott der Heilkünste, der als Erlöser verehrt wurde und dessen Symbol eine Schlange war. Das Bild der Schlange in Form von Medizin, das kennen wir ja auch noch so in unseren Abbildungen. Außerdem stand auf dem höchsten Punkt der Stadt ein gewaltiger Altar des ebenfalls als Erlöser verehrten Zeus. Jedes einzelne dieser Monumente des Götzendienstes und erst recht alle drei zusammen rechtfertigten Jesu Aussage, dass diese Gemeinde dort wohnte, wo der Thron des Satans ist und wo der Satan wohnt. Also das war so eine Art Zentrum in der damaligen Zeit für heidnische Religionen, für Götzendienst. Mir wurde mal gesagt, die von hier kommen, wissen das vielleicht besser, mir wurde mal gesagt, dass auch Freiburg, diese Region, damals auch wie so eine Art Zentrum für Esoterik und so weiter war. Man merkt immer noch die Auswirkung. Also ich meine die Auswirkung dieser, dass es sehr spiritistisch hier aufgeladen ist. Also wenn du in anderen Ecken Deutschland bist, dann lernst du nicht so viele Menschen kennen, die mit Schamanismus und Esoterik und Lichtarbeit und so weiter zu tun haben. Aber wenn du hier bist, also wenn du nicht von hier kommst und hierher kommst, so wie wir, dann ist das doch schon sehr, sehr auffällig. Auch auffällig ist, dass es ultra viele Gemeinden gibt und sehr, sehr viele Christen. Das gibt es auch nicht überall in Deutschland. Also was das angeht, ist man auch ein bisschen verwöhnt. Aber es gibt so Gegenden oder Städte, die stehen für etwas. Die sind für etwas bekannt. Ich habe im Englischen gelesen, dass zum Beispiel Las Vegas wird umgangssprachlich Sin City genannt, also Stadt der Sünde. Und man könnte sagen, Pergamon war damals bekannt genau für den Götzenkult, dass man sagen konnte, das ist des Teufels Stadt sozusagen. Ja. Und deswegen, Jesus sieht das, dass sie in einer sehr spirituell aufgeladenen Umgebung unterwegs sind. Und Satan regiert dort auf eine Art und Weise so autonom, dass es dort durchaus auch der Fall sein konnte, obwohl es keine heftige Verfolgungsbewegung gab, dass dennoch du als Christ dein Leben lassen konntest, wenn du in einer falschen Situation warst. Und genau das ist hier auch passiert. Und ich frage mich, wie geht es einer Gemeinde, die in einem Umfeld ist, wo man sagen kann, hey, hier geht's zu, als wenn Satan hier daheim ist. Versuch dir das mal so vorzustellen, wo du denkst, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Was hier grassiert, was hier wächst und gedeiht an allen Ecken, ist so dämonisch, so belastet, so satanisch, so durchdrungen. Ich glaube, dass Christen in Pergamon oft zusammensaßen und das dem Herrn geklagt haben und gebetet haben, Herr, verändere diese Stadt. Mach dem Ganzen ein Ende, dass wir Ruhe haben hier in dieser Stadt und dass dieses Religiöse, dieses Götzendienerische, dass es endlich aufhört. Wenn ich mich in die Situation hineinversetze, dann glaube ich, würde man so beten. Aber offensichtlich ist es nicht Jesu Wille gewesen, die Umstände zu verändern. Er sagt nicht, ich sehe den Umstand, ich sehe, dass da Satan wohnt und ich werde jetzt mal die Stadt verändern, sondern er lässt sie so und er trägt seine Gemeinde dahin durch, sodass das ein Wort des Lobs auch wird für die Gemeinde. Ich sehe dein Ausharren, ich sehe deinen Glauben, dass du an den Namen Jesu festhältst. Die Situation werde ich nicht verändern. Gebe ich dir jetzt kein Versprechen für. Aber ich will dir sagen, gut gemacht, treuer Knecht. Das ist krass. Ich finde, es ist wichtig zu reflektieren aus folgendem Grund. Nicht, dass wir nicht Gott bitten dürften, dass er Dinge verändert. Aber ich glaube auch, dass wir, ich würde jetzt nicht sagen, Emmendingen oder Baden-Württemberg ist der Thron Satans, ja. Aber wir merken Einflüsse, die zunehmend auch prominent werden, die alles andere als göttlich sind und an den göttlichen Maßstäben radikal vorbeilaufen, die uns Mühe machen, dass wir schnell dabei sind zu sagen, Herr, veränder das. Aber diese Passage lehrt mich, kann es sein, dass Gott diese Dinge aufkommen lässt, damit wir als Christen treu sind und ein Zeichen setzen in dieser Zeit. Dass wir nicht vor der Versuchung und Anfechtung, dass wir einfach davonkommen, sondern dass wir in dieser Situation durchnavigiert werden, uns an Gott hängen und vielmehr sagen, Herr, lass uns wie die Gemeinde in Pergamon sein, dass wir treu sind, dass wir an deinem Namen festhalten, umso fester, wenn wir die Dunkelheit sehen, die in unserem Land groß wird. Und passt mal auf, ich glaube, dass Jesus das aus folgendem Grund dieser Gemeinde auch kommunizieren möchte. Denn er sagt hier, du hast meinen Namen festgehalten und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas. Und jetzt benennt er ihn, meines treuen Zeugen. Er könnte einfach nur Antipas sagen, so ein Christ, ja, zufällig weiß man halt jetzt hier den Namen, hat er halt gesagt. Er sagt nicht einfach, dass Antipas ermordet wurde, er sagt, dass Antipas mein treuer Zeuge. Und wenn ihr jetzt in Offenbarung 1 geht, schlagt mal um, in Offenbarung 1, Vers 5, wo Johannes diese Schau von Jesus hat und er anfängt, ihn zu beschreiben, wer das eigentlich da ist, schreibt er von Jesus Christus, der treue Zeuge ist. Also Jesus zeigt sich Johannes und inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt er diesen Text und direkt im nächsten Kapitel wird der Gemeinde in Pergamon etwas gesagt. Ihr habt schwierige Umstände, aber eure katastrophalen Umstände sind das Mittel, das Jesus dazu verwendet, damit wir ihm ähnlich werden. Jesus als der treue Zeuge und der Antipas, der durch dieses Leid geht und nicht vor dem Tod bewahrt wird, sondern sterben wird, der bekommt von Jesus dieses Siegel. Du bist ein treuer Zeuge. Und er zeigt, hier geschieht jetzt Christusähnlichkeit. Das ist das Mittel, dieses Böse, was um dich herum ist, das, was dich fertig macht. Diese Bosheit meint es schlecht mit dir, aber ich verwende es zum Guten und ich werde dich so machen, wie ich bin. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde auch lernen müssen, natürlich dürfen wir Gott bitten, dass er Dinge verändert. Sollen wir nicht mit aufhören, denke ich. Und das ist auch legitim. Aber ich denke, wir sollten diese Pergamon-Sicht nicht verlieren. Herr, vielleicht willst du uns auch durch diese ganzen Irrungen und Wirrungen, in denen wir gerade sind, in denen unsere Kinder auch kommen. Ey, ich habe manchmal Angst ja davor, was meinen Kindern noch blüht. Aber ich möchte mich doch nicht von Angst kontrollieren lassen. Ich habe einen Herrn, der Christen in Pergamon durchgetragen hat und gesagt hat, das sind treue Zeugen. Warum soll ich denn da jetzt hingehen und jammern und sagen, ach, mit meinen Kindern wird es ganz schlimm, wir können keine Kinder mehr in die Welt setzen, ist ja alles so dunkel. Hey, Jesus ist das Licht und Jesus ist kraftvoll und er kann diese Situation gebrauchen, diese, ich sag mal, Umgebung, diese katastrophalen Zustände und sagen, ich vervielfältige mich in euch. Und dann werdet ihr Dinge an euch wiederentdecken, die habe ich genau durch diese Umstände in euch bewirkt. Deswegen lässt uns Gott manchmal auch in harten Zeiten, auch wenn wir das nicht wollen oder nicht schön finden, aber am Ende, sogar nach dem Tod, spricht Jesus noch was Löbliches aus, um zu zeigen, hey, ihr denkt vielleicht, ist hoffnungslos, jetzt ist er gestorben, was sollte das alles? Aber er bekommt von mir eine Würdigung, die lesen wir nach 2000 Jahren von diesem Antipas, sondern von sonst keinem wissen wir was aus Pergamon, ja? Wer da wie hieß, wie der Pastor hieß, der gesalbt gepredigt hat oder was weiß ich. Wir wissen einfach nur von diesem Typen. Und er hat sein Leben gegeben. Und Jesus hat es gebraucht. Ich finde es krass. Vor allem, wenn du durch die Offenbarung weiterliest, wirst du dann irgendwann lesen, wie die Märtyrer vor Gott stehen und schreien. Und hast aber am Anfang von Antipas gelesen, ja, wie der gestorben ist und Jesus in diesem gleichen Brief, was diese Gemeinde in Pergamon, die haben ja auch die ganze Offenbarung bekommen. Dann lesen sie, hey, der Jesus spricht von Antipas, wo er jetzt gerade ist und was er gerade macht. Das muss so gewaltig gewesen sein damals, das zu lesen von den eigenen Brüdern und Schwestern, die da, wow, ich finde das krass. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Wort für uns, dass wir in dieser Zeit, die sich von den christlichen Werten verabschiedet und sie mit aller Kraft bekämpft, dass wir dort nicht kuschen, dass wir dort keine Angst kriegen, sondern dass wir mutig sind, dass wir dabei bleiben und selbst wenn die Attacken hochgefahren werden sollten, dann soll es so sein. Wir können natürlich Gott bitten, Herr, verändert die Situation. Sagt Paulus ja auch, bittet Gott, dass ihr Ruhe habt in dem Land, wo ihr seid. Sollen wir bitten, ist nicht falsch. Aber wenn du es nicht tust, dann wirst du dennoch dein Reich weiter bauen. Amen. Hey, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, dass du den jetzt noch gerade bringst, weil der erste Vers oder Vers 12 hier beginnt ja auch mit Gottesfurcht. Bei der Vorbereitung, mich hat's richtig gepackt. Jesus, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wir haben keine Ahnung. Du bist so unglaublich herrlich, ja? Und in diesem ersten Vers Gottesfurcht und dann in Vers 13 kein Grund zur Menschenfurcht. Das ist ein guter Punkt. Sehr schön. Also das ist das Lob, was Jesus dieser Gemeinde weitergeht. Leider endet dieser Brief an dieser Stelle nicht, sondern es geht weiter. In Versen 14 bis 15 identifiziert Jesus ein sehr wichtiges Problem. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Schaut mal, ich versuche mal hier mal was einzukreisen. Welches Wort hier sehr häufig vorkommt in dem gesamten Brief, gleich dreimal, vielleicht wisst ihr es, ist das Verb, ganz zu, in Vers 13 wurde der Name von Jesus festgehalten. In Vers 14 heißt es, da gibt es Ehelehrer, die Lehre Bileams festhalten. Und in Vers 15 haben wir Menschen, die Lehre der Nikolaiten festhalten. Also statt sich an Jesu Namen festzuhalten, wird sich an Irrlehre festgehalten. Es wird ergriffen, es wird gepackt, könntest du auch übersetzen. Es ist nicht irgendwas Loses, sondern es ist ein fester Griff. Und das Erste, was hier gebracht wird, woran sich festgehalten wird, ist die Lehre Bileams. Hat jemand eine Idee, was sich dahinter verbirgt? Wofür steht Bileam? Wer ist diese Person und warum ist sie so negativ? Du hast das gut drauf. Also wenn wir die Kapitel gelesen hätten, dann hätten wir das natürlich alle gewusst. Bileam war eigentlich als Prophet unterwegs und hat auch erst einmal richtige Sachen gesagt, auch treu die Dinge wiedergegeben, die Gott ihm aufgetragen hat. Aber, ja genau, das Geld hat gerochen. Ihm wurde halt Geld gegeben, dass er dem Volk in den Rücken fällt, beziehungsweise auch Gott in den Rücken fällt. Und er war bereit, heftige Kompromisse zu machen, die dazu führten, dass Israel Gott den Rücken zukehrte. Und Gottes Volk wurde durch die Trickserei von diesem Bileam, wurde es zu religiöser und sexueller Untreue verführt. Das ist das, was wir hier lesen. Götzenopfer essen und Unzucht treiben, also religiöse und sexuelle Untreue. Das ist das, was im Alten Testament war. Dafür war Bileam bekannt. Irgendwie ein frommer Typ, der auch was anvertraut bekommen hat von Gott, der mit Gott auch im Gespräch war, auch Gottes Worte weitergegeben hat. Aber wenn du hinter die Kulissen geschaut hast, war das ein durchtriebener Kerl. Dem konntest du nicht trauen und er hat alles gemacht für seinen eigenen Vorteil, wenn es auch bedeutete, alle in den Ruin zu treiben und ins Verderben zu bringen. Und das ist, sag mal, die Lehre des Bileams. Es gibt in der Bibel jetzt nicht die Überschrift, das ist die Lehre Bileams und das hat er geglaubt, sondern es wird beschrieben, das ist so eine Art und Weise dieses Bileams, der ist dafür bekannt. Ja, und jeder, der in seinen Fußspuren unterwegs ist, der hat sozusagen von ihm gelernt. Ja, er ist sein Lehrling gewesen, wenn man so möchte. Das ist die Lehre Bileams. Und diese Lehre Bileams diente jetzt als Vergleich in Vers 15 für die Lehre, der Nikolaiten. Von denen haben wir schon mal in Ephesus was gelesen, dass diese Lehre der Nikolaiten für Probleme gesorgt hat. Und dasselbe, was damals war, wiederholt sich jetzt unter den Christen. Da trifft sehr schön dieser Bibelvers: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Schon im Alten Testament hattest du das. Und Jesus zeigt, wenn ihr das Alte Testament kennt, werdet ihr wissen, mit welchem Problem das Volk Gottes, die Gemeinde, auch jetzt zu tun haben wird. Und das sind die gleichen Dinge. Und deswegen sagen auch einige, weil es hier auch heißt, so hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten, dass man davon ausgeht, wahrscheinlich waren die Nikolaiten auch solche Typen, die auch fromm daherkamen, auch so geistlich wirkten, aber das Endprodukt war, dass es in Gesetzlosigkeit verfiel, auch in sexuelle Unmoral und auch in religiöse Untreue. Was ich an dieser Passage so interessant finde, ist ja nicht irgendwie so ein spitzfindiger Apostel, der hier schreibt, sondern das ist ja Jesus, der diktiert. Jesus spricht über diese Dinge. Und das Entlarven von Irrlehren hat für Jesus Priorität. Wenn du heutzutage Gespräche führst über Irrlehre, dann ist das ein schwieriges Geschäft, weil dann ganz schnell gesagt wird, ja, wir wollen uns ja nicht über Abgrenzung definieren, sondern wir wollen ja einfach nur positiv sagen, wofür wir stehen. Ich denke immer so, wenn jemand so etwas sagt, und ich habe im Studium oft solche Sätze gehört, dann denke ich immer, woher hat man eigentlich dieses Denken, dass Abgrenzung für Christen etwas Unmögliches wäre? Denn in Wahrheit ist, ich bin heute noch einmal durchs ganze Neue Testament gegangen, also ich habe es nicht heute nochmal durchgelesen, aber ich habe in jedem Brief nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich so, ich gehe das jetzt mal gleich durch, jeder Brief, bis auf einer, jeder Brief enthält die Warnung vor falschen Lehren, von negativen Einflüssen. Jeder Brief, und da gibt es einige von, ist voll von Abgrenzung. Nicht nur, natürlich auch das Werben für die eigenen Werte, aber man schweigt auch nicht über die Dinge, die falsch sind und sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben und das kommt aber bei euch rein und das soll nicht drin bleiben. In den Evangelien haben wir Jesus selber, hey, wenn Jesus nicht über Irrlehre gesprochen hat, weiß ich nicht, muss er viele Seiten rausreißen, wenn er mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern gesprochen hat, was die alles an Menschengebote und Gesetzlichkeit und aber auch Gesetzlosigkeit reingebracht haben. Holla, Apostelgeschichte. Dort wird auch schon gewarnt vor Verführungen, die innerhalb der Gemeinde aufkommen werden, dass man dafür wachsam sein soll. Römerbrief wird vor Gesetzlosigkeit gewarnt. 1. Korinther, das ist so das Paradebeispiel. Man könnte sagen, dass die Nikolaiten die Lehre Biliams wahrscheinlich voll Intus hatten. Sexuelle Unmoral in Korinth und Götzendienst. Beides sehr, sehr prominente Themen im Korintherbrief. Es ist eine sehr spannende Parallele zu dem, was wir hier lesen. 2. Korinther, dort wird gewarnt vor falschen Aposteln. Dort wird gesagt, da wird ein anderer Jesus gepredigt, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Das ist krass, so ein Dreiklang, den Paulus dort bringt. Galaterbrief, was ist deren Problem? Gesetzlichkeit. Ephesus, also der Epheserbrief, Gesetzlosigkeit. Philippa, Gesetzlichkeit. Kolosser, Warnung vor Gesetzlichkeit. 1. Thessalonicher, aufgrund von falschen Endzeitvorstellungen gab es Gesetzlosigkeit. 2. Thessalonicher, aufgrund von falschen Endzeitvorstellungen gab es falsche Offenbarungen in der Gemeinde, vor denen gewarnt wurde. 1. Timotheus, Problem Gesetzlichkeit. 2. Timotheus, Problem Gesetzlichkeit. Titusbrief, Gesetzlichkeit. Es ist interessant übrigens, dass fast entweder fällt man in Gesetzlosigkeit oder in Gesetzlichkeit. Also besser wie die Christusgemeinde sein und damit gar nichts zu tun haben, ja? Jetzt kommt der Brief, der nix hat, Philemon. Weil es ein sehr kurzes Schreiben ist, aber auch wirklich nur ein persönliches Anliegen. Aber da wird kein negativer Einfluss von außen oder von innen irgendwie beschrieben, sondern das ist so ein Geflecht aus drei Personen, die miteinander interagieren, ja, wo Paulus eintritt für einen Bruder und so weiter und so fort. könnt ihr mal durchlesen, dort ein paar Minuten. Hebräerbrief, eine lange Predigt über das Kreuzessterben Jesu und dort auch die Warnung vor der Ablehnung der Sühne, also dass Jesus stellvertretend für uns Gottes Zorn getragen hat. Und dort wird vehement dagegen gesprochen, dass man sich auf diese Gedankengänge nicht einlassen soll. Jakobus, der wettert gegen Gesetzlosigkeit. 1. Petrus ist so ein Brief, ist eigentlich eher so ein Ermutigungsschreiben, aber er warnt auch vor Gottlosigkeit und teuflischen Attacken, die gefahren werden. 2. Petrus ist nochmal sehr, sehr deutlich, Warnung vor Gesetzlosigkeit. 1. Johannes, Warnung vor falschen Propheten. 2. Johannes, sehr kurzer Brief, Warnung vor einer falschen Christologie. Was bedeutet das? Also einer falschen Lehre darüber, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. 3. Johannes ist noch kürzer. Da wird vor bösartigen Brüdern gewarnt, die in der Gemeinschaft sind. Und zu guter Letzt der Judasbrief. Dort wird auch vor Gesetzlosigkeit gewarnt. Also das Warnen, das Thematisieren, das Entlarven von falscher Lehre ist nicht ein Spleen von besonders konservativen Ewiggestrigen, sondern ist Bestandteil auch der christlichen Identität, herauszuarbeiten, wer sind wir und wer sind wir auch nicht. Das ist manchmal ein hartes Geschäft und das ist auch unangenehm, ist es aber notwendig. Denn wir sehen hier eine Gemeinde, die nicht diese Schritte gegangen ist und dass Jesus genau das auch kritisiert. Lasst uns jetzt schauen, da ist eine Gemeinde, wo Jesus sagt, dass so etwas unter denen ist. Und was sagt Jesus in Vers 16? Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Das ist interessant. Ich finde diese Aussage von Jesus, hier muss ich sagen, hammerhart. Tu nun Buße. Man kann sich fragen, wovon sollen sie denn Buße tun? Also schaut mal, in Vers 13 hat doch Jesus gerade noch selbst gesagt, dass es eine Gemeinde ist, die an den wahren Glauben festhält. Buße tun, umkehren von etwas. Ja, wovon sollen sie denn umkehren? Weil das sind ja nicht... Die Gemeinde ist ja nicht dafür bekannt, dass sie einen falschen Glauben vermittelt, sondern nein, ihr seid bekannt für eure Treue. Ihr seid bekannt, dass ihr den Namen Jesu festhält. Und wenn von Namen Jesu die Rede ist, dann bedeutet das nicht einfach nur, dass sie Jesus-T-Shirts tragen, der Name Jesus. Der Name ist immer eine gesamte Identität, alles, was ihn ausmacht. Ja? Wenn wir sagen, Jesus, wir loben deinen Namen, dann ist es nicht einfach nur, hey, Jesus, du hast echt einen schönen Namen, der klingt echt schön. Sondern wir loben deinen Namen, weil in deinem Namen ist deine Selbstoffenbarung. Ja? Ist ja auch oft im Alten Testament so, auch im Neuen Testament, wenn Jesus Menschen einen neuen Namen gibt, ja, bei Petrus hat er das zum Beispiel gemacht, weil dieser Name etwas bedeutet und er etwas aussagen soll über das Wesen des Menschen. Und auch hier, wenn Jesu Name festgehalten wird, bedeutet das, Jesus, wir ergreifen, wir halten fest, wir packen dein ganzes Wesen, alles, was du bist und hast. Und alles, was du sagst. So, kommen wir zurück zu der Frage, wovon sollen sie denn bitte schön Buße tun? Das Fehlverhalten der Gemeinde war nicht, dass sie den Nikolaiten folgten. Das haben sie nämlich nicht gemacht. Die waren wahrscheinlich nur wenige. So eine kleine Splittergruppe in der Gemeinde, die ihr Unwesen trieb. Aber sie haben sie gelassen. Sie haben sie toleriert. Sie haben sich nicht dagegen gewandt, sondern es heißt hier, aber ich habe ein weniges gegen dich, Vers 14, dass du solche dort hast. Mit einem S, nicht mit zwei S. Vers 15, so hast auch du solche. Das ist dein Problem, Pergamon. Das ist krass. Viele sagen, hey, Jesus, reg dich doch nicht auf. Die Gemeinde ist doch gar nicht dafür bekannt. Die Gemeinde ist bekannt für etwas anderes, dass sie Leid erträgt, dass sogar Leute in den Tod gehen für deinen Namen und dass, ich sag mal,
Zu 95% sind sie alle in Ordnung, aber ja, da sind halt einige, die mucken manchmal auf und bringen falsches Gedankengut und das Volk. Jesus, was ist das Problem?
Dieser Brief zeigt uns, Irrlehrer dürfen niemals toleriert werden. Niemals. Irrlehrer sind nicht halb so wild. Warum? Sie halten an etwas ganz anderem fest als wir. Es ist ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Dass Jesus hier sagt, sie halten daran fest, soll etwas sagen. Ihr klammert euch hier an mich. Die klammern sich nicht an mich, aber ihr wollt es irgendwie versuchen zu handeln, das irgendwie beisammen zu halten, was nicht zusammengehört. Was nicht unter einem Dach geschehen soll, wo es keine Einheit geben darf, wo ich auch noch nicht mal Einheit suggerieren darf. Weil mit dieser Einheit sage ich, es ist gar nicht so schlimm. Und Jesus sieht das und sagt, ihr schweigt, ihr setzt dem nichts entgegen, sondern ihr kuscht vor denen. Und das ist ein Problem, was ich habe, was ihr vielleicht nicht empfindet, aber dafür bin ich da, um es euch zu sagen. Es wird immer wieder gesagt, ja, Jesus hat uns doch zur Liebe aufgerufen und deswegen dürfen wir über nichts urteilen, sondern müssen alles annehmen. Ich weiß nicht, welcher Jesus das gesagt hat. Ich finde auch diese Passage nicht. Ich finde es nicht. Aber wenn ich alles lese, was Jesus sagt, sagt er natürlich, nehmt einander an. Aber wenn jemand mich nicht angenommen hat, dann nimm auch seine Lehre nicht an. Damit sollst du gar nichts zu tun haben. Noch nicht mal eine Sekunde. Bitte.
So ist es. Es ist schön, dass du das mit der Schlange bringst. Als Satan als Schlange zu Adam und Eva gegangen ist, da könnte man auch sagen, hey, das ist eine Gemeinschaft von 3 Leuten. Nur ein Drittel hat hier ein Problem. Aber 2 Drittel sind gut drauf.
Sehr prozentual sind die in der Mehrzahl, wird es schon werden, ja.
Leider hat es nicht geklappt. Hat nicht geklappt.
Wir können es uns nicht leisten, dass wir, hier geht es nicht um marginale Unterschiede in der Peripherie. Hier geht es um die wesentlichen Dinge. Hier geht es darum, was Jesus kennzeichnet. Sein Name, sein Werk, seine Worte, das Evangelium im Kern. Darum geht es. Es geht nicht um Geschmacksfragen. Wir haben es ja ellenlang hier schon auch miteinander diskutiert, wie Paulus im Korintherbrief über Gewissensunterschiede spricht. Ja, wo viele Christen schon sich gleich an die Gurgel gehen, wo Paulus sagt, entspannt euch mal ein bisschen. Ja, das darf gerne eins bleiben und dann nimmst du den anderen an. Aber dann gibt es so Punkte, wo Paulus auf einmal so unglaublich ungnädig wird und sagt, hey, hier gibt es aber keinen Millimeter links oder rechts. Weil wenn wir hier zur Seite weichen, dann verlieren wir alles. Und nicht nur einfach Randthemen, sondern da verlieren wir den Kern. Und dieser Brief an Pergamon ist für mich hier eine Absage an Gemeinschaften, die in Kernfragen nicht übereinstimmen wollen. Sowas gibt's nicht. Sowas darf es aus Jesu Perspektive gar nicht geben. Jesu Erwartungshaltung ist hier, dass die Gemeinde einen Job zu erledigen hat, sie das aber nicht tut. Und die Frage ist, warum werden solche Irrlehrer denn geduldet? Das muss man sich ja überlegen. Die Gemeindeleitung und die Mitglieder der Gemeinde haben nicht gesagt, wir lieben unsere Nikolaiten, schön, dass sie hier sind. Sondern vielleicht wussten die das. Wahrscheinlich haben sie das auch irgendwie gemerkt. Hey, die glauben irgendwas anderes. Die sagen etwas, das finden wir gar nicht hier drin, aber die sind so überzeugt da drin. Und so eloquent. Das ist eigentlich was ganz anderes, was die da sagen. Aber ja, lassen wir sie mal. Warum lässt man offenkundige Irrlehrer in der Gemeinschaft? Warum lässt man das? Was denkt ihr? Was kann da ein Grund sein?
Okay, Ansehen. Ja, das ist ein spannender Punkt.
Das ist das Krasse, finde ich, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, tu nun Buße, sagt er der Gemeinde. Die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und Jesus sagt, wenn aber nicht, so komme ich. Wir werden uns den Rest gleich nochmal anschauen. Aber er zieht in Erwägung, dass die Gemeinde selbst bei der Aufforderung, wenn Jesus was sagt, dass sie dieser Aufforderung nicht nachkommt. Er sieht die Strukturen in Pergamon, wie krass verfahren das
das dort ist, dass selbst wenn er sagt, kehre um, das sollst du nicht in deiner Mitte dulden und erlauben, dass er so genau die Leute kennt, dass er weiß, es kann sein, dass sie verharren in ihrem Modus und nicht umkehren werden, sodass er sie warnen muss, dass er dann kommen wird. Und das finde ich schon heftig, dass wir auch genau hinschauen müssen, weil wir stehen ja nicht über den Dingen, wir sind ja nicht besser als die Christen im ersten Jahrhundert. Wir können so sehr, und ich glaube, warum man solche Leute gewähren lässt, hat oft mit Menschenfurcht zu tun. Ich glaube, dass man so ängstlich ist, so gepackt von Menschenfurcht, dass selbst wenn ich es ganz eindeutig in der Bibel lese, wenn Jesus zu mir spricht und es sagt, dass ich das tun soll, dass ich es nicht tun werde, weil ich Angst habe. Und so manche Gemeinde und auch so mancher Gemeindebund, und ich spreche auch über unseren Bund, ist wie gefangen und wie gelähmt. Aufgrund von Furcht. Furcht vor der Auseinandersetzung. Furcht davor, ein klares Evangelium zu benennen und zu sagen, dafür stehen wir und dafür stehen wir nicht. Und dann wird in fundamentalen Fragen des Glaubens und des Lebens, habe ich schon oft erlebt, wird dann gesagt, okay, wir sehen, hier ist Spannung, wir werden jetzt einen Gesprächsprozess initiieren und wo wir miteinander in den dialogischen Austausch kommen. Und dann ist das Ziel, dass man im Austausch ist, aber nicht, dass man zu einem Ergebnis kommt. Und das ist ein Problem. Und so, und das weiß ich nicht, ob das nur in Deutschland so ist, ja, aber ich habe ja nur Deutschland als Erfahrungshorizont. Aber da denke ich manchmal, Leute lassen sich einlullen davon, hey, wir sind im Gespräch. Jesus sagt nicht, lass uns mal ins Gespräch kommen über die unterschiedlichen Evangelien, sondern lass uns ins Gespräch kommen über die Wahrheit und die Unwahrheit. Und lass uns dann daraus auch Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, dass Jesus uns hier warnen möchte vor Feigheit. Seid nicht feige. Ich habe euch keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Sodass aus Jesu Mund eigentlich eindeutig ist, keine Toleranz für Irrlehrer in den Gemeinden. Der Prediger Sam Storms sagt dazu, es ist klar, dass Jesus nicht nur will, dass wir ihn lieben und für ihn leiden, so wie die Christen das hier in Pergamon ja machen in den Eingangsversen, sondern dass wir an ihn glauben und die Wahrheit über ihn mit unnachgiebiger Überzeugung vertreten. Beachte genau, die zentrale Wahrheit, der wir uns widmen müssen, ist die Offenbarung des Namens Christi, das heißt seines Charakters, seiner Person, seines Werkes. In diesem Punkt darf es keine Kompromisse geben, nicht einmal im Namen der Liebe. Oh, das ist so ein gutes Wort. Es gibt eine Weise, Kompromisse zu machen, vermeintlich im Namen der Liebe, die am Ende keine Liebe ist. Keine Liebe zu Gott und auch keine Liebe zu meinem Nächsten. Denn wenn ich überzeugt bin von der Wahrheit in Jesus und ich verschleiere sie um des Friedens willen, welche Liebe habe ich dann zu dir? Gar keine. Darum sagt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 25 bis 26, du sollst die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen, in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Und ich glaube, dass das für uns echt eine große Herausforderung ist in unserer Zeit. Dieser Text ist so aktuell. Mutig zu sein, nicht feige zu sein und bei Irrlehre nicht einfach mal beide Augen zuzudrücken, sondern zu sagen, das hasst Jesus. Und Jesus hat schon einmal gesprochen über Gemeinden, die sagen, wir versuchen einfach divers zu sein und einfach eine ganze Bandbreite abzubilden. Das ist nicht das, was Jesus abbilden möchte. Er bereitet seine Braut vor. Er bereitet seine Braut vor. Und er wird es tun. Ob wir wollen oder nicht, er wird es tun. In Vers 16 heißt es ja dann weiter, tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines
Mundes. Also Jesus interveniert dann, dass er bald kommen wird, oder schnell könnte man auch sagen, so komme ich schnell zu dir. In der Offenbarung geht es ja oft darum, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist aber nicht die Wiederkunft Jesu, also die leibliche Wiederkunft, sondern das ist eine Intervention Jesu, die es immer mal wieder auch gibt, von der man lesen kann. Und Jesus ist auch bereits schon in der Kirchengeschichte auch getan hat, auch zu biblischen Zeiten. Wer kann sich erinnern, wo Jesus, ich sag mal, auch korrigierend richtig massiv eingegriffen hat in Gemeinde? Wem fällt da was ein? Ja, im Neuen Testament. Exakt. Die haben auch etwas vorgegaukelt. Apostelgeschichte 5. Die haben den Heiligen Geist belogen und das mussten sie mit dem Leben bezahlen. Das ist richtig krass. 1. Korinther 11. Paulus sagt, ihr feiert auf eine Art und Weise das Abendmahl, das schreit zum Himmel. Und deswegen sind unter euch so mancher krank und auch schon gestorben. Jesus interveniert. Jesus geht auch reinigend durch die Gemeinde. Ob wir diese Dimension immer so auf der Kette haben, weiß ich nicht, aber es gehört dazu. Jesus ist derjenige, der das zweischneidige und scharfe Schwert hat. Und das hat er nicht nach Offenbarung 2 einfach abgelegt, sondern er trägt es immer noch. Was bedeutet das, dass er Krieg mit ihnen führt? Was denkt ihr? Also ich weiß es nicht, aber was denkt ihr? Deswegen seid ihr doch hier, oder? Ihr beantwortet die Fragen, die ich nicht klären konnte. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es euch nicht sagen, wie Jesus Krieg geführt hat. Interessant ist in der Passage in Offenbarung 19, die wir vorhin gelesen haben, als wir uns diese Parallelpassage angeschaut haben zu dem zweischneidigen Schwert, was so drastisch auch dann formuliert wurde. Es ist interessant, dass es dort auch hieß, dass er richtet und Krieg führt in Gerechtigkeit und dass er das Wort Gottes ist. Also sind dieselben Begrifflichkeiten, die aufkommen. Was Jesus macht, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall drastisch sein. Jesus wird zu seinem Ziel kommen und diese Gruppe zum Stoppen bringen. Aber was ich interessant finde, ist, besser ihr diszipliniert und ermahnt, als dass ich kommen muss. Übernehmt lieber ihr das, weil wenn ihr das nicht macht, werde ich so drastisch eingreifen müssen, dass es wehtun wird. Wie? Keine Ahnung. Ja? Ob das dann gleich auch wieder ein Mord und Totschlag, das muss nicht, also aus meiner Sicht, muss es nicht unbedingt so sein. Es kann auch einfach eine Bildsprache sein, dass es ein drastisches Ende geben wird. Aber besser ihr macht's, als dass ich es mache. Es muss in diesen Worten nicht zwangsläufig, denke ich, nicht zwangsläufig auch ein physischer Krieg, ein leiblicher Krieg sein. Es kann auch ein geistlicher Krieg sein. Vielleicht könnt ihr euch an diese Passage erinnern, wo Daniel betet und auf einmal steht ein Engel bei ihm und erklärt, so was gerade passiert ist, so in den letzten Tagen. Und dann wird ihm offenbart, dass da in der Himmelswelt ein krasser Krieg abging. Das hat er aber gar nicht mitbekommen. Aber für Gott ist hier geistliche Kriegsführung. Für Jesus geht auf der geistlichen Ebene etwas ab, was unseren Augen oft verborgen bleibt. Manchmal enthüllt er uns das. Und wir sehen dann vielleicht nur eine Konsequenz von etwas. Was ich interessant finde, und dann müssen wir auch bald zum Schluss kommen, zum letzten Vers, was ich interessant finde und wichtig zu beobachten, du hattest vorhin gesagt, das geht nicht spurlos an der Gemeinde vorüber, was Jesus hier an Interventionen bereithält. Aber so scharf Jesus auch kritisiert, seine Intervention trifft in allererster Linie nicht die Gemeinde. Das finde ich interessant. Er sagt nicht, tu Buße, ansonsten bist du Gemeinde platt und ich wende mich von euch ab, sondern tu Buße und ich werde dann mit ihnen Krieg führen und nicht mit dir als Gesamtes. Das wird natürlich auch, ich sag mal, Wellen schlagen innerhalb der Gemeinde, weil man ist ja verbunden, ja, das ist es ja. Man ist ja auch beziehungsmäßig verbunden und eins innerhalb von Gemeinde, mehr oder weniger. Deswegen bekommt man da schon was mit. Aber das finde ich eine ganz, ganz wichtige Nuancierung, dass es gibt Gemeinden, die sind feige, Dinge anzusprechen. Und wenn ich als rechtgläubiger Christ daherkomme, kann Folgendes passieren. Also, aufgrund eurer Feigheit wende ich mich von euch ab, vorschnell, und will mit euch nichts mehr zu tun haben. Jesus sagt, hey, besser seid ihr nicht feige, sondern kehrt um und macht's richtig. Und wenn nicht, dann werde ich euch nicht abschreiben, aber ich muss dann selber Hand anlegen. Aber trotzdem gehört ihr noch zu mir. Und so, glaube ich, gibt es viele Christen, viele Gemeinden, die in so einer Schockstarre sind, wie gefangen von ihrer Angst, gebunden von Feigheit. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus sie automatisch abschreibt. Das bedeutet auch für uns, dass wir sie nicht automatisch abschreiben dürfen. Sondern man sieht hier auch durch diese Zeilen, indem er die Gemeinde verschont, wie barmherzig Jesus ist, wie geduldig er ist, wie langmütig er ist, dort, wo wir ängstlich sind, dort, wo Menschenfurcht noch überhand nimmt, dass er nicht automatisch sagt, dann kann ich mit euch nichts mehr anfangen. Nein, ich sehe, ihr habt einen treuen Glauben. Ihr gebt auch alles dafür. Aber ihr findet nicht den Mut, die Dinge zu klären in euren Reihen. Und so viele Gemeinden gibt es, die sind in genau diesem Modus. Und das ist für mich wichtig. Für mich ist es wichtig zu hören. Ich sehe hier eine Barmherzigkeit, die Jesus hat. Und auch wir sollten diese Barmherzigkeit haben, wenn wir auch mit Feigheit konfrontiert sind. Das heißt nicht, dass wir sie nicht ansprechen. Das macht ja Jesus sehr, sehr drastisch. Ja? Sie muss angesprochen werden. Aber nicht zu schnell und verfrüht Menschen abkanzeln und mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollen, nur in Anführungszeichen, weil sie gerade den Mut nicht finden, die Dinge zu klären, die zu klären sind. Wie viele Dinge gibt es in unserem Leben, die wir nicht geklärt haben, weil wir nicht den Mumm hatten, die wir schleifen lassen haben. Und die mussten dann für uns geklärt werden und das wurde dann vielleicht unangenehm. Aber damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Und das macht mir Mut, dass Jesus Pergamon liebt, zumindest die Gemeinde, auch die Menschen dort, für sie hat er ja auch das Evangelium bereit. Lasst uns in Vers 17 gehen. Einen positiven Abschluss, dass wir nicht mit den Irrlehrern aufhören. Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Oh, das ist ein Reim, oder? Cool. Also Jesus verspricht hier, dass diejenigen, die seinen Namen festhalten und den Glauben an ihn nicht verleugnen, wie wir es in Vers 13 lesen, und die so überwinden, verspricht er drei Dinge. Verborgenes Manna, einen weißen Stein und einen neuen Namen. Das verborgene Manna könnte man so umschreiben als die ewige himmlische Versorgung. Ist auch ganz interessant, dass wenn man die Biliamsgeschichte liest, das ist ja auch in einer Zeit, wo Manna auch aktuell war für Israel, auch dass das so zeitlich dann hier am Ende nochmal angeführt wird, hey, wenn ihr aber überwindet, dann bekommt ihr Manna, dann werdet ihr versorgt sein. Und verborgen, die Ausleger sind sich nicht ganz einig, warum verborgen? Vielleicht, weil unser Erbe noch verborgen ist und es erst enthüllt wird, wenn Christus wiederkommt und sein Reich auch vollkommen aufrichtet. Also unsere himmlische Versorgung, die gesichert ist für alle Ewigkeit. Und dann werden wir einen weißen Stein kriegen. Also meine Kinder sind in einem Alter, wo sie jeden Tag irgendwelche Steine nach Hause bringen, wo ich denke so, guck mal, was ich für einen Stein mitgebracht habe. Ich sage, ja, wieder ein Stein. Das verratet ihr ihnen aber nicht. Ja, und dann kommen sie auch mal mit einem weißen Stein daher, weil sie den dann ganz besonders finden, aber habt ihr eine Idee, warum ein weißer Stein? Ja, also die Ausleger sind sich da nicht so hundertprozentig sicher, was mit diesem weißen Stein genau gemeint ist, weil weiße Steine wurden an unterschiedlichen Momenten verliehen. Es wurde zum Beispiel auch als Zeichen des Freispruchs vor Gericht durch Geschworene ein weißer Stein verliehen, um die Unschuldigkeit sozusagen zu besiegeln mit einem weißen Stein. Warum man einen weißen Stein will, weiß ich nicht, ja. Aber es war nun mal so ein Zeichen. Oder man hat auch einen weißen Stein als Zeichen der ehrenhaften Entlassung von Gladiatoren nach dem Kampf verliehen. Sind zumindest Bilder, die wir auch irgendwie biblisch deuten könnten. Ja, Freispruch oder auch der Kampf ist gekämpft und er ist überwunden. Könnte man so sehen, bitte? Genau, Anerkennung, Reinheit, gibt es später nochmal weiße Kleider. Also das, wir haben ja auch in Kapitel 19, glaube ich, haben wir gelesen, dass sie auch mit weißen Gewändern daherkam. Also in der Offenbarung immer wieder dieses Weiße für Reinheit, Vollkommenheit. Und viel wichtiger ist vielleicht, ganz genau zu wissen, was dieser weiße Stein bedeutet, ist, was auf ihm geschrieben steht, und zwar einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und dieser neue Name soll dann für eine Identität stehen, die wir bekommen, wenn wir einst bei ihm sind, die so vollkommen ist wie Christus selbst. Dass wir einen neuen Namen zugesprochen bekommen. Und hier heißt es, die Kenntnis des Namens, die kennt nur die Person, die den Stein bekommen hat. Darf man den dann weitersagen? Das sind so, ich glaube, das ist nicht das, worauf es hinaus möchte, dass das auch immer geheim bleibt, sondern ich denke, dass es darauf hinaus möchte, dass ein persönliches Geschehen ist, eine intime Angelegenheit. Ist ja auch bei der Geburt so, man verrät noch nicht den Namen, den man gibt, und dann ist der Moment der Enthüllung und dann spricht man es das erste Mal dem Kind zu, so heißt du jetzt. Vielleicht ein bisschen zu romantisch, aber ich finde es schön. Aber interessant ist, wie der Offenbarung 19 in Vers 12, seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Es ist interessant, wie oft Offenbarung 19 mit unserem Sendschreiben vorkommt, wie oft es da Parallelen gibt. Ich denke, für uns ist wichtig, wenn wir Offenbarung 19 lesen, vielleicht das ganz zum Schluss, weil es ja auch heute sehr viel auch um Abgrenzung ging und keine Toleranz für Irrlehrer. Wir bekommen einen weißen Stein. Weisheit prägt uns. Aber Jesus prägt in Offenbarung 19 ein blutdurchtränktes Gewand. Nicht wir sind die Richter. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wir halten Gottes Wahrheit hoch. Wir distanzieren uns von Dingen, die Jesus nicht liebt. Aber wir sind nicht die Richter, die das Urteil sprechen und die sich ihre Gewänder im Blut durchtränken lassen. Wir werden nicht das Urteil sprechen. Das ist wichtig zu sehen. Denn Paulus sagt, hey, er mahnt sie in Sanftmut und hofft, dass Gott noch einen Raum gibt zur Umkehr. Das ist unsere Stellung. Wir sind nicht diejenigen, die Gericht halten über andere, aber dennoch zur Wahrheit stehen und ihr Lehre in den eigenen Reihen keinen Raum geben sollten. Musik.